Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Island Podcast. Heute spreche ich mit Florian Becker aus München von dem Unternehmen Vulkankultur. Das ist www.vulkankultur und zwar wie die Kultur, aber dann mit OU am Ende. Könnt ihr aber auch googeln und findet das dann wahrscheinlich direkt. Die Episode ist wirklich toll geworden, einer der informativsten, die ich bisher aufgenommen habe, weil Florian einfach unfassbar viel natürlich zum Thema Geologie und Vulkanologie in Island erzählen kann. Und wir haben über unglaublich viele Themen gesprochen. Wir haben angefangen bei dem Grabenbruch im Thingvellir-Tal, haben dann über die aktiven Vulkane an der Grabenbruchkante gesprochen, wie die Isländer das halten mit zerstörten Straßen und Brücken, wenn mal ein Vulkanausbruch war. Wir haben gesprochen über die Vulkane bzw. den Vulkanausbruch auf den Vestmannainseln in den 70er Jahren, was ich unglaublich interessant fand, weil ich kurz vorher erst da war und auf der Reise Florian auch getroffen habe. Und wir hätten uns, glaube ich, oder ich hätte mir stundenlang noch von ihm anhören können, was er dazu berichten hat. Wir haben über Geothermalgebiete gesprochen. Was ist das wirklich genau? Wie funktioniert ein Schlammtopf? Was ist da überhaupt drin? Was sind Fumarolen? Florian erklärt nochmal das Prinzip von einem Geysir. Ne? Also wie kommt das, dass zum Beispiel der Strokur auch so regelmäßig ausbricht und so weiter? Und ja, es ist wirklich unglaublich informativ. Jeder, der irgendwie Interesse an Island und Islands Geologie hat, für den ist das jetzt ein absolutes, ein absoluter Leckerbissen in Sachen Podcasts. Sponsor der Episode ist Florian selbst. Vulkankultur hat sich quasi bereit erklärt, den Podcast zu ermöglichen. Vielleicht so ein bisschen als Erklärung dazu. Manche verstehen vielleicht nicht, warum gibt es überhaupt einen Sponsor. Es ist ja natürlich nicht ganz arbeitslos quasi, so einen Podcast zu erstellen. Und irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten würde ich auch ganz gerne mal ein ordentliches Equipment mir anschaffen, dass man die Audioqualität ein bisschen hochkriegt und mich vielleicht mal mit einem Experten für sowas treffen, damit einfach auch die Qualität ein bisschen hochwertiger wird. Und sowas kommt alles nicht ganz umsonst. Von daher suchen wir auch immer Leute, die Interesse haben, da zu sponsern. Also wenn ihr ein Unternehmen habt oder wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ich würde gerne da einen Euro oder zwei beisteuern und dafür eben im Podcast erwähnt werden, dann könnt ihr das gerne per E-Mail oder bei Facebook mir zutragen. Da freue ich mich sehr drüber. Jetzt aber allerdings erstmal jede Menge Spaß bei der aktuellen Episode und ja, viel Vergnügen. Einen wunderschönen guten Morgen, Florian in München.
Ja, Marc, hallo, guten Morgen aus München.
Ich stelle dich ganz kurz so ein bisschen vor und den Rest übernimmst du dann, glaube ich. Okay. Der Florian ist der Betreiber von Vulkankultur und veranstaltet Reisen und Touren zu Vulkanen, insbesondere auch in Island, wo er sich auch in den letzten Wochen wieder aufgehalten hat. Und wir haben auch schon mal miteinander gesprochen in Textform. Also es gibt ein Interview mit Florian auf dem Blog. Und heute machen wir das Ganze nochmal in Sprachform als quasi Kneipengespräch zum Thema Geologie und Vulkanologie. Aber vielleicht kannst du dich auch nochmal ein bisschen mehr im Detail vorstellen.
Ja, genau. Also das Wichtigste ist gesagt, Reiseveranstalter seit 12 Jahren. Ich bin Geologe, habe in München studiert, Geologie. Und meine Reisen haben mich damals schon im Studium immer zu den aktiven Vulkanen, vor allem in Süditalien geführt, der Stromboli, der Ätna, die Liparischen Inseln. Und dann kam relativ schnell Island dazu, so als Leidenschaft. Und daraus habe ich eben ein kleines Reiseunternehmen gemacht und bin mehrmals im Jahr in Island, in Italien und auch auf den Azoren. Das sind so die drei Reisegebiete von mir, von uns. Wir sind ein kleines Team mittlerweile aus Geologen. Und ja, das macht nach wie vor sehr viel Spaß. Und das Kneipengespräch hätten wir ja fast in Island schon führen können, weil wir haben uns ja vor ein paar Wochen in Reykjavik auf ein Bier getroffen.
Genau, schön im Café Laundromat.
Genau.
Genau, da hätten wir es eigentlich auch direkt aufnehmen können. Aber das war spät abends. Das war um 9 oder 10.
Ja,
da waren wir auch, glaube ich, beide relativ fertig schon.
Ja, genau. Ich war mit einer Reisegruppe in Island und du hattest, glaube ich, am nächsten Morgen oder irgendwann in der Nacht noch den Rückflug. Und naja, da haben wir es auf eine halbe, dreiviertel Stunde verkürzt. Aber das holen wir jetzt einfach nach über Internet.
Genau. Was mich mal interessieren würde, ja, zwei Sachen quasi gerade. Ist quasi das Reisegeschäft jetzt deine Vollzeitbeschäftigung oder beschäftigst du dich auch noch wissenschaftlich mit dem Thema?
Nein, also wissenschaftlich nicht. Also zumindest nicht, dass ich in der Wissenschaft arbeite. Ich interessiere mich natürlich für die Wissenschaft und sauge alle Infos auf, die ich, was weiß ich, von der Uni München kriege oder aus dem Internet. Ich habe da so meine Quellen, wo ich halt Informationen über die Vulkane aus erster Hand kriege, aber ich arbeite nicht in der Wissenschaft. Also das Reiseunternehmen Vulkankultur ist mein Hauptberuf, das mache ich seit 12 Jahren. Das ist sehr viel Arbeit bei sehr wenig Ertrag, aber sehr viel Spaß und ja, das ist mein Business.
Das ist aber immer so mit so Passionsprojekten, ne?
Genau.
Da kann ich ja auch ein Lied von singen. Und die zweite Frage, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Geologen und einem Vulkanologen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist ein bisschen so wie ein Mediziner und ein Chirurg. Also der Vulkanologe ist spezialisiert, ist aber auch ein Geologe. Also alle studieren Geologie und wenn ich mich danach spezialisiere im Rahmen zum Beispiel einer Doktorarbeit, dann kann ich Vulkanologe werden, dann kann ich Hydrogeologe werden, oder eben ja, unterschiedliche Facetten der Geologie sozusagen. Also ich bin Geologe, ich bin aber kein Vulkanologe, weil ich mich da nie spezialisiert drin habe.
Okay, dann muss ich das auch, glaube ich, an diversen Stellen auch nochmal korrigieren, weil ich bei dir immer von Vulkanologe spreche.
Genau, richtig, habe ich auch schon gesehen. Das ist nicht ganz korrekt. Ich bin Geologe.
Okay, aber ich glaube, für die meisten Leute weißt du mehr als genug über Vulkane, als also dass der Vulkanologe dann trotzdem...
Ja, genau, also lassen wir es mal gelten.
Genau, aber ich werde es dann auch auf jeden Fall für diesen Podcast richtig benennen. Genau, ich hatte mir so ein paar Fragen rausgeschrieben, habe auch von Lesern so ein, zwei Fragen quasi mir nochmal rausgesucht und da hangeln wir uns jetzt so ein bisschen entlang und gucken, ob wir da ein paar von beantworten
können.
Sehr
gerne.
Eine der ersten, die kommt jetzt aber von mir, war, wie und wann entstand Island?
Island ist ein sehr junges Land, ist nur in Anführungsstrichen etwa 20 Millionen Jahre alt. Das heißt, die ältesten Gesteine Islands, die sind ganz im Osten in den Ostfjorden oder ganz im Westen in den Westfjorden, haben etwa dieses Alter. Also das ist die Zeit vor rund 20 Millionen Jahren, als Island klein als Insel entstand und dann bis heute eben immer größer wurde.
Und also das heißt, die ältesten Steine des Landes sind in den Fjorden oder die jüngsten?
Genau, nee, die ältesten. Island liegt ja auf einer aktiven Vulkanzone. Das haben ja viele wahrscheinlich schon mal gehört, dass die Kontinente auseinanderdriften und Island liegt auf so einer Zone, wo die nordamerikanische Platte und die sogenannte eurasische Platte auseinanderdriften. Und diese Bruchzone zwischen den Kontinenten, die liegt in Island, beziehungsweise die zieht sich so einmal durch die Mitte Islands durch. Und dort finden wir die jüngsten Gesteine, die sind im Prinzip wenige Jahre alt. Also jeder Vulkanausbruch fördert neue Gesteine. Die sind damit die jüngsten Gesteine der Welt, weil sie gerade geboren werden. Und dann driften diese Teile der Westen Islands und der Osten Islands auseinander. Und Island wächst also, wird in die Breite gezogen. Und wir haben dementsprechend ganz im Westen und ganz im Osten Islands die ältesten Gesteine, die eben früher mal vor 20 Millionen Jahren auf dieser aktiven Vulkanzone praktisch in der Mitte lagen.
Verstanden.
Wirklich?
Damit kommen wir im Grunde dann schon zu der dritten Frage hier in der Liste, aber ist ganz gut, wir müssen ja nicht irgendwie eins nach dem anderen machen, aber das ist ganz spannend jetzt für mich, also diese Bruchkante, die verläuft ja unter anderem durch Thingvellir, also durch diesen Nationalpark am Golden
Circle. Genau.
Ich spreche da immer von einer Grabenbruchkante. Ist das richtig?
Also es ist richtig, von einem Grabenbruch zu sprechen. Es ist falsch, davon zu sprechen, dass man an einer Spalte von links nach rechts von einem Kontinent zum anderen geht. Das ist in der Tat ein Grabenbruch. Also Thingvellir, wenn du das dir vor Augen führst, ist ja ein Tal mit einer Breite von mehreren Kilometern, 3, 4, 5 Kilometern. Und im Westen haben wir dieses hohe Plateau, wo dann auch die Straße zurück nach Reykjavik geht. Und im Osten haben wir wieder dieses hohe Plateau, wo dann die Straße zum Geysir zum Beispiel geht oder zum Laugavatn oder in den Goldenen Zirkel hinein. Und dazwischen liegt eine Senke, das ist der sogenannte Grabenbruch, mehrere Kilometer breit. Und diese Senke würde ich als geologisches Niemandsland bezeichnen. Da gehen die Kontinente ineinander über. Und in dieser Senke haben wir einen Spaltenschwarm. Also wir haben verschiedene Spalten, die mehr oder weniger parallel in Thingvellir etwa in nord-südlicher Richtung liegen. Eine dieser Spalten, die kennst du ganz gut, das ist die Silfra-Spalte, wo man tauchen gehen kann, wo du auch schon ganz oft warst. Und man kann aber nicht sagen, dass eine dieser Spalten oder diese Risse in der Erdkruste jetzt die tektonische Grenze zwischen den Kontinenten darstellt. Das ganze Gebilde muss man für sich sehen und das geht dann innerhalb von wenigen Kilometern eben ineinander über.
Mhm. Tatsächlich, genauso ist es. Also ich war ja 3 Monate im Jahr 2015 dort auch als Guide tätig und da haben wir auch genau das immer im Dive-Briefing erzählt. Also hier driften jetzt Nordamerika und und Eurasien auseinander. Und eine Sache, die wir immer dazu gesagt haben, wo sich aber irgendwie keiner so richtig sicher war, dass diese Platten im Jahr 2 Zentimeter auseinander driften.
Ja, was ist die Frage jetzt? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Genau, was ist da dran? Sind es 2 Zentimeter, sind es mehr oder weniger? Und was hat es damit auf sich?
Das ist ein Durchschnittswert. Also diese Bewegung, die Plattentektonik, die Kontinentalplatten auseinander treibt, die nordamerikanische und die eurasische, die hat eine gewisse Dynamik. Und eben an der Kante, an der Bruchkante, wo die Platten auseinanderdriften in Island, da ist der Durchschnittswert etwa bei 2 Zentimeter. Das bedeutet nicht, dass jede dieser Spalten pro Jahr 2 Zentimeter größer wird. Ja, also da kann das sind Bewegungen, die sind langsam, die verlaufen auch ruckartig in Form von kleinen Erdbeben. Und diese 2 Zentimeter kann man so als Richtwert herannehmen, wie das eben über Jahre, Jahrmillionen gemittelt wurde. Das ist eine Bewegung 2 Zentimeter pro Jahr, aber das ist eben sicherlich keine konstante Bewegung.
Ja, so ungefähr war dann auch unser Verständnis irgendwann, denn es ist einfach ein bisschen schwierig nachzuvollziehen oder man denkt dann irgendwann, okay, wenn es wirklich jedes Jahr 2 Zentimeter sind, dann müsste man es doch irgendwo dran auch merken und dann müsste doch da sich etwas verändern. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich dann, als ich mal eine ganze Zeit nicht in Island war, da war ich, glaube ich, so etwas über 1,5 Jahre nicht vor Ort und bin dann nochmal in Silfra tauchen gewesen. Da ist mir schon aufgefallen, dass sich da was verändert hatte. Ich konnte jetzt aber nicht quasi mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da ist ein Stein irgendwie weggerutscht oder da ist irgendwie eine Felsformation, die anders aussieht. Und es kann natürlich auch daran liegen, dass durch den gestiegenen Tourismus zum Beispiel diese Algen, die es da gibt, die waren halt nicht mehr so vorhanden. Dann sieht es natürlich auch nochmal alles anders aus. Aber ich glaube so, dass worauf es am Ende hinausläuft, ist, es bewegt sich was da. Ne? Also diese ganze Zone, der gesamte Bereich ist ständig in Veränderung.
Genau, also diese Bewegung ist auch messbar. Wir können das mittlerweile durch GPS-Messungen nachweisen. Also Plattentektonik ist ja früher eine Theorie gewesen. Heute ist es bewiesene Wissenschaft. Und diese 2 Zentimeter im Jahr sind übrigens relativ langsam. Es gibt andere Platten, die bewegen sich mit bis zu 15 Zentimeter im Jahr. Also der Ferrari unter den Krustenplatten ist beispielsweise die pazifische Platte, auf dem das hawaiianische Archipel auch liegt. Nordamerika und Eurasien driften mit 2 Zentimeter relativ gemütlich auseinander. Ich behaupte jetzt aber mal, wir in unseren doch relativ begrenzten Lebenszeit sehen da keine Veränderung. Also diese Bruchzone zwischen den Kontinenten, die ist sicherlich erdbebentechnisch sehr aktiv. da rüttelt immer mal was, ja, aber du kennst vielleicht auch auf der Reykjanes-Halbinsel diese Brücke über die Kontinente, wo man eben über eine 10 Meter breite Spalte eben so eine kleine Brücke gebaut hat und da wird eben behauptet, ich kann jetzt von Eurasien oder von Europa auf den nordamerikanischen Kontinent gehen und diese Spalte wird 2 Zentimeter im Jahr breiter und das stimmt sicherlich so nicht. Also wenn man eben diese ganze Bruchzone von mehreren Kilometern Breite nehmen und kann sagen, ja, diese 4-5 Kilometer, die weiten sich pro Jahr um 2 Zentimeter.
Ja, sonst müsste man diese Brücke auch relativ oft
irgendwie. Ja, genau. Oder zumindest ein Ende der Brücke irgendwie flexibel bauen, dass es auf irgendeiner Schiene ist oder sowas. Also das ist definitiv nicht der Fall. Da sind die Geologen immer ganz, die jonglieren immer gerne mit großen Zahlen und ja, über Jahrmillionen sind es eben so und so viel Meter oder Kilometer oder was weiß ich. Und dann ermittelt sich daraus eben so ein Durchschnittswert von 2 Zentimeter im Jahr, aber ist sicherlich nicht wörtlich zu nehmen.
Aber wenn man dann jetzt mal in diese großen Zahlen geht, ist es denn nicht tatsächlich so, dass irgendwann Island dann auseinanderreißen
wird? Also es ist in der Tat so, dass Island in die Länge gestreckt wird, also an dieser Bruchzone, die sich so von dem Südwesten Islands in nordöstlicher Richtung einmal durchs Hochland zieht. An dieser Zone wird Island geweitet, um eben diese im Durchschnitt 2 Zentimeter im Jahr. Das bedeutet aber nicht, dass Island da auseinanderreißt und irgendwann da dann mit Wasser verfüllt wird und der Atlantik da wieder eindringt, sondern das kommt immer wieder neues Material von unten nach aus dem Erdmantel. Also Schmelze steigt auf, kann in Form von Vulkanen die Erdoberfläche erreichen. Also wir haben dann Vulkanausbrüche, Lava und diese Bruchzone, dieser Riss in der Erdkruste in Anführungsstrichen, der wird ja immer wieder neu verfüllt. Das ist wie eine Wunde, die immer wieder verschorft und neu heilt.
Okay, das heißt, das Land wird auch definitiv immer größer werden.
Naja, da spielen natürlich die Bildung des Landes und die Abtragung des Landes, die sind vielleicht im Gleichgewicht, weiß ich nicht, aber Island wird in die Länge gezogen oder in die Breite. Der Osten und der Westen Islands entfernen sich voneinander. Diese Gesteine sind sehr alt, aber da greift natürlich Erosion an, Wind und Wellen und Verwitterung und die Gesteine werden abgetragen. Also die werden nicht endlos die leben ja nicht endlos. Die sind 20 Millionen Jahre alt und irgendwann sind die auch wegerodiert. Also Island als Insel, würde ich sagen, wächst noch, aber nicht unendlich.
Und jetzt würde ich als Laie zum Beispiel davon ausgehen, dieses Auseinanderziehen sorgt ja dafür, dass in der Mitte des Landes, also da, wo dieser Grabenbruch quasi verläuft, dass dort ja die höchste Wahrscheinlichkeit auch für weitere Vulkanausbrüche
ist. Genau so ist es.
Also zum Beispiel diese Eyjafjallajökull liegt ja nicht ganz auf der Grabenbruch, in diesem Grabenbruch, aber durch die Nähe ist es zum Beispiel wahrscheinlich, dass der in den nächsten Jahren irgendwann auch wahrscheinlich
genau, nochmal also zum einen ist dieser Grabenbruch nicht eine gerade Linie, die durch Island geht, sondern die verästelt sich. Und gerade im Süden Islands können wir da regelrecht von 2 Grabenbruchzonen reden. Die eine, die sich von Thingvellir in südwestlicher Richtung über die Reykjanes-Halbinsel eben verläuft und dann dort im Atlantik abtaucht. Und dann haben wir noch einen östlicheren Zweig davon, der eben über den Eyjafjallajökull, über die Vestmannaeyjar-Inseln Richtung Süden verläuft und dort dann im Meer verschwindet. Dort haben wir auch viele aktive Vulkane. Ja, die aktiven Vulkane Islands befinden sich mehr oder weniger an dieser Bruchzone oder in der Nähe davon. Das ist eben dort, reißt die Erdkruste auf und aus tieferen Regionen, aus dem oberen Erdmantel kann Schmelze aufsteigen. Und deswegen haben wir dort eben vermehrt aktiven Vulkanismus. Die etwa 30 aktiven Vulkane Islands kannst du in etwa an dieser Bruchzone aufreihen.
Spannend, das also ich war ja bei meinem letzten Island-Besuch auch in diesem Lava Center, was jetzt im Juni 2017 an der Ringstraße eröffnet wurde. Es kann auch gut sein, dass ich dran vorbeigelaufen bin, aber das habe ich dort zum Beispiel nicht gelesen. Wie gesagt, kann aber sehr gut sein, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Aber das hätte ich jetzt auch eine spannende Information
Gib mal auf Wikipedia ein, aktive Vulkane Islands oder die Vulkane Islands. Dann kriegst du eine Übersichtskarte, Island als Insel und dann hast du diese Bruchzone mit diesen aktiven Vulkanzentren. Und das ist im Norden, im Nordosten Islands, ein Grabenbruch und nach Süden teilt er sich auf in zwei Äste.
Das ist ein guter Hinweis, das muss ich mir mal angucken. Und dann ist es ja so, dass im Moment, da muss ich jetzt zugeben, ich verwechsel sie auch immer. Ich glaube, es ist Katla, richtig? Die im Moment
Katla so unter dem Myrdalsjökull, unter dem Gletscher, ist derzeit recht unruhig. Man misst oder man überwacht diese Vulkane ja permanent, die großen Vulkane Islands. Und Katla hat momentan sehr viele kleine Erdbeben. Und kleine Erdbeben sind oft ein Zeichen dafür oder können ein Zeichen dafür sein, dass ein Vulkanausbruch bevorsteht. Was passiert in der Erdkruste? Schmelze steigt auf. Ja, Vulkanausbrüche funktionieren nur, wenn wir irgendwo Material haben, was an die Erdoberfläche kommt. Schmelze steigt in der Erdkruste auf und das ist nie geräuschlos. Das verursacht immer kleine Erdbeben und sogenannte Schwarmbeben. Und das ist ein sehr guter Indikator dafür, ob sich an dem Vulkan was tut oder eben nicht. Und bei der Katla kann man schon sagen, dass die in den letzten Monaten sehr unruhig ist. Ob jetzt da ein Vulkanausbruch bevorsteht oder nicht, also das kann man jetzt nicht 1:1 dann eben korrelieren. Aber zumindest wird dieser Vulkan weiter sehr gut überwacht. Hätte ja auch große Auswirkungen auf das Land, weil er eben unter dem Gletscher liegt, unter dem Myrdalsjökull. Ich glaube, der 4. oder 5. größte Gletscher Islands. Und wenn da der Vulkan ausbricht, die Katla, dann bedeutet das große Mengen an Schmelzwasser, an sogenannten Gletscherläufen. Die Ringstraße wäre gefährdet, die umliegenden Bauernhöfe, Ortschaften und so weiter. Und das sind Ereignisse, die in der isländischen Geschichte immer wieder vorgekommen sind. Und erstaunlicherweise, die Isländer gehen da ganz pragmatisch mit um. Wenn die Ringstraße zerstört wird, wenn die Brücken zerstört werden, ja, dann ist es halt so, dann wird da eine provisorische Brücke gebaut. Das letzte Mal an der Katla war es vor, bin jetzt nicht ganz sicher, 4 Jahren, 3, 4 Jahren, vielleicht 5 Jahren, da wurde östlich von Vík die Ringstraße zerstört durch einen Gletscherlauf, vermutlich ein subglazialer Vulkanausbruch. Ja, und nach 2, 3 Wochen hat man da eine provisorische Brücke gebaut und innerhalb von wenigen Monaten die Ringstraßenbrücke komplett neu gebaut. Also damit geht das Land sehr pragmatisch und sehr professionell um.
Okay, das heißt, würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass man da tatsächlich in den nächsten Jahren bei der Katla auch tatsächlich mit einem Ausbruch rechnen kann? Also man liest das immer wieder und es ist glaube ich auch so im Internet so ein Thema, dass man einfach immer versucht, so extremen Themen, wie sagt man, so Klatschpresse quasi draus zu machen. Und ganz viele sagen dann, also der Ausbruch steht jetzt unmittelbar bevor und es kann sich jetzt nur noch um Tage oder Wochen handeln. Wie ist das zu werden?
Also, ich glaube nicht, dass wir sagen können, der Ausbruch besteht jetzt unmittelbar bevor und in den nächsten 2 Tagen wird er passieren. Was sicherlich Fakt ist, ist, dass die Katla ein aktiver Vulkan ist, der immer wieder ausbricht und der auch wieder ausbrechen wird. Man darf jetzt bei dem ganzen Thema nicht vergessen, dass spätestens seit 2010, seit dem Ausbruch von dem Eyjafjallajökull, diese Vulkanausbrüche, gerade auch die Subglazialen, die dann eben diese imposanten Aschewolken produzieren und so weiter, natürlich ein beliebtes Thema in der Presse sind. Also es wäre unseriös zu sagen, die Katla bricht in den nächsten 2 Wochen aus. Es gibt momentan Anzeichen dafür, dass der Vulkan erwacht. Ob es zu einem Ausbruch kommt, wissen wir nicht. Er wird weiterhin überwacht, ist aber gut möglich. So würde ich es mal sagen.
Wie ist das bei dir zum Beispiel? Also die eine Frage, wünschst du dir so ein bisschen, dass sie ausbricht? Bist du da zum Beispiel relativ sicher, dass die Isländer das gut im Griff haben und dass da nichts weiter passiert? Und ist das was, wo du sagst, na klar, als Geologe, Vulkanologe, wünsche ich mir natürlich, dass es schöne Vulkanausbrüche gibt, damit ich was zu sehen habe, ist jetzt vielleicht falsch, aber sowas wünscht man sich
also
ja vielleicht.
Also Vulkanausbruch ist nicht gleich Vulkanausbruch. Es gibt weltweit natürlich eine ganze Reihe von hochexplosiven Vulkanen, wo man dann besser nicht in der Nähe ist, wenn der ausbricht. Die Vulkane in Island sind doch relativ sanft in ihrem Ausbruchverhalten. Was sie dann eben so imposant macht und so explosiv, ist dann die Kombination aus Gletscher, Schmelzwasser und eben sehr, sehr heißer Schmelze. Dampfentwicklung und so weiter. Also dieser Ausbruch 2010 vom Eyjafjallajökull, der war als Vulkanausbruch erstaunlicherweise relativ sanft. Er begann ja in einem Pass zwischen dem Eyjafjallajökull und dem Mýrdalsjökull, also zwischen den beiden Gletscherkuppen. Und dort sind die Leute bis auf wenige hundert Meter rangegangen und haben dann diese Lavaströme und diese Lavafontänen anschauen können. Und dann verlagerte sich der Vulkanausbruch in westliche Richtung unter den Gletscher. Und erst durch diese Kombination abgeschmolzenes Eis, Dampfentwicklung, Volumenvergrößerung um Faktor 1000 etwa, habe ich dann diese Aschewolken produzieren können. Und das machte da den Ausbruch eben auch so imposant und so groß, dass man ihn auch in der europäischen Presse mitgekriegt hat durch den Flugverkehr, der lahmgelegt wurde etc. Und trotzdem behaupte ich, der Ausbruch war jetzt nicht besonders gefährlich. Also natürlich gehe ich da nicht mehr nahe hin, aber aus einer Entfernung von wenigen Kilometern kann ich mir sowas anschauen. Und der Ausbruch endete dann im Frühsommer 2010 und ich war 3 Wochen später in Island und habe dann eben auch diese graue, mit Asche bedeckte Landschaft gesehen im Süden und hätte mir schon gewünscht, gebe ich zu, da auch dabei gewesen zu sein. Ich hätte es gern miterlebt. Und ja, ich bin oft in Island. Ist nicht gerade so, dass ich Daumen drücke, dass da ein Vulkan ausbricht, aber wenn einer ausbricht, würde ich hinfahren und mir das anschauen. Natürlich nicht aus nächster Nähe, sondern aus sicherer Distanz, aber das ist dann schon ein Schauspiel, das ich gerne mal miterleben würde, gebe ich zu.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was passiert, wenn jetzt quasi aus Island die Meldung kommt, okay, wir haben da Lava gesichtet, es geht los quasi. Sitzt du dann am nächsten Tag im Flieger oder bist du bei sowas dann schon entspannt und sagst, nö, wenn ich in 3 Wochen da bin, in 3 Wochen habe ich zum Beispiel eine Reise geplant, dann hoffe ich, dass er da noch ausbricht.
Ja, also es gibt ja weltweit so eine Vulkan-Community mit einigen, ich nenne sie mal Freaks, ist jetzt aber positiv gemeint, die wirklich den Vulkanausbrüchen weltweit hinterherreisen, zu denen gehöre ich nicht. Also ich würde mich bei einem Vulkanausbruch in Island nicht in den nächsten Flieger setzen und am nächsten Tag hinfliegen. So ein Ausbruch wie Bárðarbunga vor, wann war es, Mark, 2 Jahren im nördlichen isländischen Hochland, der dann über Monate aktiv ist, wo eine anfangs 1 Kilometer lange Vulkanspalte aufgeht, wo Lavaströme entstehen und dieser Ausbruch wirklich über Wochen, über Monate aktiv ist, da juckt es dann schon sehr, da auch gezielt hinzufahren. Habe ich in dem Fall nicht gemacht, aus logistischen Gründen, weil es eben dann im Herbst, im Winter war, im isländischen Hochland, da hätte man dann auch mit dem Helikopter hinfliegen müssen etc. Das war mir dann alles zu heavy, aber sowas würde ich dann schon gegebenenfalls mitnehmen, wenn es sich ergibt.
Das kann ich sehr genau sagen, wann das war, denn das war an einem Tag, als ich zum ersten Mal zum Tauchen in Island war. Das muss im September 2014 gewesen sein. Und da bin ich müsste Mitternacht eigentlich gewesen sein, bin ich in Island gelandet und am Flughafen sagten sie uns, ja, wir haben hier tatsächlich jetzt einen Vulkanausbruch und keine Panik, alles relativ weit weg, aber
genau. Wir wollen es quasi ist ja auch in Island nichts Ungewöhnliches. Und alle 1-2 Jahre, glaube ich, statistisch gesehen, bricht ein Vulkan aus. Insofern, ja, wenn er dann im Hochland ausbricht, fernab von den Ortschaften, genau, dann ist es in Island gerade recht.
Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind. Ich bin eine Woche dort gewesen und hatte, ich glaube, 4 Tage Tauchprogramm und habe dann die ersten 3 oder 4 Tage dieser Woche habe ich damit verbracht, im Café Laundromat zu sitzen und sämtliche Helikopterfirmen und Fluganbieter abzutelefonieren und abzuklappern und zu betteln, ob sie denn dorthin fliegen und ob man sich das aus der Nähe anschauen kann. Und es war aber ja der Tag des Ausbruchs quasi und insbesondere eine Firma, die ich dann über Freunde, wo ich so ein bisschen einen guten Draht drin hatte, die sagten, würden wir gerne machen, aber wir dürfen gerade noch nicht. Also es ist noch nicht so, ne, wir können gerade noch nicht so ganz abschätzen, was da passiert, auch im Luftraum und wir dürfen einfach noch nicht hinfliegen. Und an dem Tag, wo sie dann durften und ich hätte einen Flug mitmachen können, da ging dann das Tauchprogramm los. Und dann hat das natürlich alles nicht gepasst und dann war ich so hin und her, also mein Herz war innerlich zerrissen zwischen wie toll das ist, jetzt da tauchen gehen zu dürfen, ja, und wie schlimm das jetzt ist, diesen Vulkanausbruch zu verpassen. Genau, aber es war, ja, also ne, man weiß ja, was draus geworden ist. Ich bin ja dann wenige Monate später zurückgekommen und habe Monate dort mit Tauchen verbracht.
War die richtige Entscheidung. Aber ich bin auch immer neidisch, wenn ich die tollen Bilder sehe, gerade von dem Ausbruch, die dann aus dem Flugzeug gemacht wurden oder aus dem Helikopter. Klar kostet es auch wirklich wahnsinnig viel Geld sowas, aber ja, also das steht noch aus. Das würde ich gerne miterleben mal irgendwann.
Also ich habe diesen Flug dann quasi einem Freund vermacht, so gesehen. Also ich hatte mich dort auf die Gästeliste oder nicht Gäste, auf die Warteliste setzen lassen. Und als dann klar war, dass ich diesen Flug nicht machen konnte, war zufälligerweise ein guter Bekannter von mir gerade auf Island. Und ich habe ihm dann gesagt, gut, ne, melde dich da mal. Und wie du schon sagst, das war irrsinnig teuer. Und er konnte auch nicht wirklich, also er hat nur sein Handy dabei. Er konnte jetzt nicht tolle Aufnahmen machen. Aber es ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ne? Also es wird er halt, ja, wird er natürlich nie wieder vergessen in seinem Leben. Tolle Sache. Du sagtest jetzt eben schon, dieser Grabenbruch verläuft auch auf den West- oder durch die Westmännerinseln. Die habe ich bei meinem letzten Island-Besuch auch gesehen. Ich dachte, das Highlight dieser Reise würden die Westfjorde. Es waren aber mit weitem Abstand die Westmännerinseln und ich war unglaublich beeindruckt. Und dazu habe ich auch mehrere Fragen. Eine ist zum Beispiel, also man kann ja da diesen Eldfell hochwandern. Das ist der Vulkan, der 1973, genau, so glaube ich, dort entstanden ist. Also der, jetzt muss man ja, glaube ich, sagen, den Vulkan gab es wahrscheinlich schon immer im Sinne von, der hatte einfach keine Ausprägung über der Erde. Die hat er sich aber quasi erbaut. Ne? Also die Lava ist da, also aus der Magma ist Lava geworden. Und
genau, also der Eldfettel, der Feuerberg auf Isländisch, der ist ja 1973 entstanden, hat die Insel Heimaey um ein gutes Drittel, glaube ich, sogar vergrößert, dieser Ausbruch. Das war eine Spalteneruption, also ähnlich wie in dem 2014 im isländischen Hochland im Norden, der Bárðarbunga, war auch dort eine vulkanische Spalte, die aufging, Lavafontänen schossen in den Himmel und der Ausbruch hat ja mehrere Monate gedauert und konzentrierte sich danach auf einen Förderschlot und ließ dann einen Vulkan wachsen. Also von unten ist eben immer mehr Material gefördert worden und durch die Luft geflogen, Lavaströme geflossen etc. Und die haben diesen Berg sozusagen dann entstehen lassen. Ich bin jetzt mit der Geologie von Heimaey nicht total vertraut, aber ich würde mal behaupten, der Vulkan war in der Form vorher nicht da. Das ist eine vulkanische Spalte, die eben zufällig auf dieser Insel aufging und dort einen neuen Vulkan, einen neuen Berg entstehen ließ. Ähnlich wie es ja auch einige Jahre vorher, 1963, südlich der Westmännerinseln untermeerisch passiert ist, also als die Insel Surtsey entstand, die heute die südlichste Westmännerinsel ist. Dort ist der Meeresboden etwa 100, 150 Meter tief, also unter Wasser. Und 1973, irgendwann November war es, keine Ahnung, 1963, Entschuldigung, ist durch ein ähnliches Ereignis eben vom Meeresboden aus ein Vulkan gewachsen. Durch einen Ausbruch, der mehrere Wochen, mehrere Monate dauerte, erreichte die Meeresoberfläche und die Insel Surtsey entstand. Und der Ausbruch ging dann auch noch sogar mehrere Jahre weiter. Es ist davon auszugehen, dass das eine aktive Vulkanspalte war, die damals aufgegangen ist, die einen Berg, eine Insel entstehen ließ, die aber in der Form kein zweites Mal ausbricht. Da ist möglicherweise beim nächsten Ausbruch mehrere Kilometer links oder rechts passiert es dann. Also das sind keine sogenannten Zentralvulkane, die einen Förderschlot haben, der immer wieder aktiv wird, wie das bei den großen isländischen Vulkanen der Fall ist, zum Beispiel bei der Hekla, ganz berühmter Vulkan, wo auch in der isländischen Saga-Literatur immer von den Hekla-Feuern die Rede war. Dieser Vulkan bricht immer wieder aus. Die Katla bricht immer wieder aus. Die Grímsvötn unter dem Vatnajökull bricht immer wieder aus. Das sind so diese sogenannten Zentralvulkane, die als große Vulkane in der Landschaft stehen, vergletschert sind, die einen Förderschlot haben, der immer wieder mal aktiv wird, wo Schmelze gefördert wird und wo Vulkanausbrüche stattfinden. Und der andere Typ von Ausbrüchen auf Island sind eben diese sogenannten Spalteneruptionen, wo die Erdkruste aufreißt, aufgrund von tektonischen Prozessen und aus größerer Tiefe Schmelze nach oben steigen kann und dann in Form von Lavafontänen, von Lavaströmen eben einen Vulkanausbruch bilden. Und die Laki, ja, die berühmteste Spalteneruption Islands, Laki-Ausbruch 1783, 84, das dramatischste Ereignis in der isländischen Geschichte, wo ein Viertel der Isländer gestorben sind und bis zu drei Viertel der Nutztiere, Pferde, Schafe etc. Das ist eine Vulkanspalte, 25 Kilometer lang, und hat eine lineare Kraterreihe mit über, ich glaube, so 100 kleine Vulkankegel, die dann wie an der Perlenschnur im südlichen Hochland stehen, gebildet. Und so eine Spalte, die wird nicht wieder aktiv. Die ist einfach einmal aktiv und dann war es das. Also da passiert nichts mehr. Da passiert vielleicht in der Nähe was, aber nicht genau die gleiche Spalte.
Das heißt zum Beispiel, diese Badabunga-Spalte ist wahrscheinlich auch jetzt in aktiv.
Genau, also bei diesem Ausbruch 2014 muss man jetzt ein bisschen ausholen. Der Vulkan liegt unterm Gletscher im nordwestlichen Bereich des Vatnajökull, der Vulkan Bárðarbunga. Und dieser Ausbruch, der war ja nicht unterm Gletscher, sondern der war nördlich davon. Der liegt im Prinzip schon im Bereich des Vulkans, war aber am Vulkan eine Seiteneruption, also eine Spalte, die außerhalb von dem Gipfelbereich des Vulkans aufgegangen ist. Insofern, die Aussage stimmt, diese Spalte wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht ein zweites Mal aktiv werden.
Spannend. Aber nochmal zurück zu Investmentinseln. Also, was ich unfassbar beeindruckend fand, war diesen Eldfell. Ich finde es unheimlich toll, wie du versuchst, die isländischen Wörter richtig auszusprechen und auch sehr erfolgreich. Ich versuche es gar nicht erst. Ich sage einfach Eldfell. Aber also wir sind da hochgefahren und am Vulkan merkt man es nicht mehr so. Also da muss man die Hand schon ganz tief quasi in den Boden vergraben. Aber man merkt, es ist noch ein bisschen warm. Wo ich es dann richtig beeindruckend fand, war, wenn man einmal um den Eldfell drumherum fährt, da gibt es so einen kleinen Leuchtturm und da ist quasi das neue Heimerei. Mhm. Also da ist diese neue Landmasse entstanden. Und dort sieht man, wie das Wasser auf einen Strand geschwemmt wird. Also die Wellen schlagen da auf und quasi. Man kann von dort aus sehen, wo das alte Land liegt, und dort ist alles ganz normal. Und da, wo das neue Gestein ist, also wo auch dieser noch sehr rote Ton im Gestein ist, da ist ein kleiner Strand und da verdampft das Wasser sofort. Also das war jetzt kein besonders kalter Tag, auch kein besonders warmer. Ich glaube, es waren so 15, 16 Grad. Und man sieht aber, dass das Wasser sofort verdampft und 50 Meter weiter passiert gar nichts. Ist es tatsächlich so, dass ist da tatsächlich noch Lava? Lava nicht, aber ist da noch Magma so nah an der Erdoberfläche, dass
die Erdoberfläche? Also der Vulkanausbruch war 1973. Diese Landmasse, die da gebildet wurde, ein Drittel der heutigen Insel, die ist sicherlich jetzt nicht, also die kann nicht über so viele Jahrzehnte die Wärme konservieren. Was wir da haben, ist tatsächlich Wärme, die aus der Tiefe an die Erdoberfläche befördert wird. Also der Vulkanausbruch endete 1973. Trotzdem habe ich in der Tiefe eben noch sehr, sehr große Hitze durch die damals aufsteigende Schmelze. Und die habe ich heute noch, diese Hitze in der Tiefe. Und die wird an die Erdoberfläche befördert durch zum Beispiel Wasser. Also Wasser in 1-2 Kilometer beispielsweise wird das Wasser aufgeheizt auf 150, 200 Grad und kann dann eben in Form von aufsteigendem Wasser, von Fumarolen, von Geysiren, von heißen Quellen die Hitze bis an die Erdoberfläche befördern. Und ich denke, dass wir sowas auf der Insel Heimaey eher auch haben.
Und das ist ein ganz schöner Übergang eigentlich zu dem, also es ist dann wahrscheinlich, was man
genau,
im Allgemeinen als ein Geothermalgebiet bezeichnet. Das ist ganz spannend, weil die gibt es ja, also das heißt, im Grunde ist diese Gegend um den Eltfell ein gigantisches, muss man ja dann schon sagen, Geothermalgebiet mit aber wahrscheinlich
also relativ wenig Ausprägung. Gigantisch ist es nicht, das ist relativ klein. Um den Eldfettel herum ist es, würde ich mal sagen, wenige Quadratkilometer. Das zählt in Island schon eher zu den kleinen Geothermalgebieten. Das größte ist der Hengittel-Vulkan im Südwesten Islands. Wenn du von Reykjavik auf der Ringstraße über den Pass fährst, über die Hellisheiði, kommst du in die Stadt Hveragerði, die heißen Gärten auf Isländisch. Und dort hast du überall diese Gewächshäuser, die geothermal beheizten Gewächshäuser in der Landschaft stehen. Und dieses Hochtemperaturgebiet hat etwa 400 Quadratkilometer und ist damit Islands größtes. Also das ist ein gigantisches Hochtemperaturgebiet.
Das ist
richtig, wo du hochsteigen kannst zu dem heißen Bach, auf einer einstündigen Wanderung und dann im heißen Bach baden kannst. Das ist genau dieses Gebiet.
Genau. Genau, das können die Hörer wahrscheinlich am besten zuordnen. Ich kann Hengil oder Hengittel jetzt dadurch am besten zuordnen, dass ich bei meinem letzten Besuch mit dem Helikopter über Thingvellir geflogen bin. Und auf dem Rückflug, also quasi, dann fliegt man über Silfra und so 2-3 Minuten später landet man dann. Und das ist auch, wenn ich mich recht erinnere,
ich weiß nicht genau, wo du geflogen bist, aber das, also wenn du von Thingvellir in südliche Richtung fliegst, dann kommst du an einem kleinen, in so einem Tal gelegenen Geothermalkraftwerk vorbei. Und da, genau, das ist schon in diesem ganzen Bereich des Hengittel-Vulkangebietes. Der Hengittel selber ist auch ein Zentralvulkan mit relativ guten Ausmaßen, also ja, sehr großem Gebiet, viele, viele, viele Quadratkilometer. Und wenn du dann dort irgendwo in diesem bergigen Gebiet gelandet bist mit dem Helikopter bei heißen Quellen, dann warst du genau in diesem Hochtemperaturgebiet.
Genau. Und da gibt es ja dann verschiedenste Ausprägungen. Also was ich eben meinte, war auf den Westmännerinseln habe ich keinen einzigen Schlammtopf gesehen, keinen Geysir, keine Fumarole. Da würde ich jetzt aber gerne nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also was ist ein Fumarol oder eine Fumarole?
Eine Fumarole, vielleicht kannst Fumo du da was ist zu der sagen. Rauch, also das italienische oder lateinische Wort. Eine Fumarole ist eine vulkanische Entgasung, also ein Loch in der Erdkruste, ein Loch an einem Vulkan, wo heiße Dämpfe rauskommen, vor allem Wasserdampf, aber man riecht es dann meistens auch, alle möglichen anderen Schwefelbestandteile etc. Das ist eine Fumarole.
Was ist ein Schlammtopf? Also
bei einem Schlammtopf, genau, so einem Mudpool, diese kochenden Schlammtümpel, wird durch die heißen Gase, die aus der Erde kommen, wird das Umgebungsgestein aufgelöst, wird die Erde aufgelöst durch die heißen Dämpfe. Und in Kombination mit Wasser entstehen dann eben diese grauen oder farbigen Schlammtümpel, die dann vor sich hin blubbern. Das ist im Prinzip eine Kombination aus Fumarole, also Förderung von heißem Dampf, heißem Wasser und eben aufgelösten Umgebungsgestein und dadurch eben so eine Lehm-Schlammbildung. Das ist dann wie so eine Brühe, die dann da entsteht.
Jetzt muss ich mich outen. Ich habe, als ich zum allerersten Mal in Island war, ich in Seltun beziehungsweise in diesem Krusovik-Gebiet gewesen. Und da gab es so einen kleinen Tümpel mit kochendem Wasser. Und ich dachte damals, naja, das wird kein kochendes Wasser sein, sondern da kommen einfach nur Gase raus und das Wasser ist wahrscheinlich eisekalt und habe natürlich den Finger reingesteckt. So, hat kurz wehgetan, dann habe ich den Finger ein bisschen durch die kalte Luft gewedelt und dann war gut. manchmal lernt man einfach. Und Dann habe ich das aber immer mal wieder erzählt. Habe ja natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das wirklich nicht smart war. Heute sind da auch Abgrenzungen. Mhm. Damals war da nur ein Schild. Also da wurden die Idioten wie ich nicht wirklich aufgehalten. Dann haben mir aber ganz viele Leute gesagt, da hast du noch Glück gehabt, denn einmal den Finger wedeln und dann ist gut. Wenn du das selber an so einem Schlammtopf machst, dann wird es schon sehr viel gefährlicher. Ja,
also das ist schon wirklich
hochgefährlich,
was du da gemacht hast. Ist das so? Diese Schlammtümpel, das ist nicht nur so, dass die heiß sind und ansonsten ist es einfach nur heißes Wasser oder heißer Lehm, sondern die haben mitunter einen sehr, sehr, sehr niedrigen pH-Bereich, sprich die sind sehr, sehr sauer durch Schwefelsäure, andere Bestandteile. Und wenn du da reinfällst oder reinrutscht mit dem Fuß, mit dem Bein, kann es nicht nur zu übelsten Verbrennungen, sondern eben auch zu Verätzungen kommen. Ich kenne die Geschichte von einer Bekannten, die vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war in den 1970er Jahren in Island war und der Reiseleiter oder Busfahrer oder einer, der diese Tour mit organisiert hat, im Norden Islands, am Mývatn, gibt es auch eines von diesen Hochtemperaturgebieten, am Námafjall. Und der ist wohl in einen dieser Tümpel reingerutscht mit dem Bein und war daraufhin mehrere Monate im Krankenhaus und die ganze Haut musste abgenommen und transplantiert werden. Also das ist nicht ohne, das ist wirklich eben nicht nur Verbrennungen, sondern auch Verätzungen übelster Art. Also eine gute Vorsicht, eine gute Distanz zu den Schlammtümpeln ist jederzeit angebracht.
Ja, ich glaube, man unterschätzt das einfach, wenn man sowas nicht weiß. Und das kann man ja auch auf so einer Tour nicht irgendwie in einer Sekunde rüberbringen. Also die Piloten bei diesem Hubschrauber-Rundflug haben das natürlich auch gesagt. Also bleibt bitte davon fern und haltet euch davon oder etwas weiter davon weg auf. Aber ohne diese Hintergrundinformationen, glaube ich, wissen viele Leute einfach nicht, wie gefährlich das dann tatsächlich ist. Von daher ein sehr guter Hinweis. Was genau passiert in so einem Geothermalgebiet? Also vielleicht auch so ein bisschen hingehend zu dem Thema Geysir.
Also am Geothermalgebiet, wie der Name schon sagt, habe ich Erdwärme an der Erdoberfläche. Diese Erdwärme muss da irgendwie hintransportiert werden. Und das passiert mit Wasser, mit Grundwasser aus tieferen Schichten. Dort habe ich eben noch eine Restwärme von einem Vulkan oder eine Wärmequelle in wenigen Kilometern Tiefe, eine Magmenkammer oder was auch immer. Und durch zirkulierende Grundwässer kann dieses heiße Wasser an die Erdoberfläche kommen und dann eben die Erdwärme bis an die Erdoberfläche bringen und dann in Form von heißen Quellen eben austreten. Ein Geysir ist letztendlich nichts anderes als eine heiße Quelle, die irgendwo im Untergrund so heiß ist, dass Wasser verdampfen kann und dieses Wasser eben nicht sofort in Form von Dampf austreten kann als Fumarole, sondern ich habe irgendwo einen Hohlraum, wo sich dieser Dampf sammeln kann, bis so viel Dampf vorhanden ist, dass die Wassersäule, die oben drüber liegt, 10, 20, 30 Meter hoch, verdrängt werden kann und dieser ganze Dampf nach oben rausschießen kann in Form einer Springquelle. Und das ist die Funktionsweise eines Geysirs. Unterscheidet sich nicht von... Also als heiße Quelle unterscheidet sich ein Geysir nicht von den anderen heißen Quellen drumherum, nur mit dem Unterschied, dass ich eine Dampfblase irgendwo sich bilden lassen kann in einem Hohlraum, in einer Kaverne, irgendwo in diesem Schlot, wo die Wassersäule normalerweise drauf liegt.
Mhm. Jetzt gibt es ja im...
Höyka-Dalur.
Also da, wo der Geysir liegt, das Geothermalgebiet heißt.
Das ist übrigens, wir hatten also vorhin mit 400 Quadratkilometern da das Hengitl-Gebiet als größtes Geothermalfeld Islands, als höchstes Hochtemperaturgebiet und das Höyka-Dalur mit 2 Quadratkilometern ist das kleinste.
Ja, das merkt man auch tatsächlich. Also da ist es ist sehr kompakt und man sieht, innerhalb von 20 Minuten herumgehen kann man eigentlich alles sehen. Da gibt es ja den Strokur-Geysir und da gibt es noch den Geysir-Geysir. Ja. Also das Original quasi.
Also der große Geysir, der Stora Geysir, war früher der ausbrechende, und zwar mit 60, 70, 80 Metern wahnsinnig hoch ausbrechende Geysir in diesem Geothermalfeld, und durch tektonische Veränderungen im Untergrund, Erdbeben, ja, tektonischen Bewegungen, ist der inaktiv geworden. Der bricht seit, ich glaube, dem Jahr 2000, bin ich aber jetzt gerade nicht sicher, bricht er nicht mehr aus. Beziehungsweise er bricht ganz, ganz selten aus und dann auch nicht so hoch wie der Strokkur, der kleine Bruder, der 100 Meter nebenan steht, sondern so 2-3 Meter ist dann eine kleine Wassersäule, die 1-2 Minuten hochspritzt. Also das ist nicht so, dass der komplett tot ist, aber er ist durch eben Erdbebentätigkeit, tektonische Prozesse im Untergrund, momentan inaktiv. Vielleicht wacht er mal wieder auf, wenn da ein großes Erdbeben passiert, und dann sind entsprechende, ja, Veränderungen wieder im Untergrund, dass der wieder aktiv wird. Ist nicht ausgeschlossen. Der Strokkur ist nebendran, 100 Meter weiter südlich, und der bricht alle 3, 4, 5 Minuten aus. Mal dauert 7, unregelmäßig. Aber das ist der aktive Vulkan momentan in Island. Oder aktive Geysir in Island.
Sehr gut. Das heißt, nochmal quasi auf das ganz am Anfang zurückzukommen, da ist Bewegung im Land. Ja, also ich glaube, wenn man heute nach Island reist und vielleicht in 10 Jahren nochmal, könnte es sein, dass man ein nicht komplett anderes, aber in vielen Details.
Ja, so dramatisch will ich es jetzt nicht ausdrücken, aber die Erde ist in Bewegung, und ob in 10 Jahren der Strokkur noch alle 5 Minuten ausbricht und der Geysir nach wie vor, der große Geysir, der Namensgeber für alle Springquellen, nach wie vor inaktiv ist, also da würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, wie ich eben auch schon bei Silfra meinte, es ist so ein bisschen auch die Frage, wie oft bin ich da? Also wenn ich die Veränderungen, das ist ja wie wenn man abnimmt, ne? Also wenn ich selber 10 Kilo abnehme und aber jeden Morgen in den Spiegel schaue, dann fällt mir das nicht auf. Aber wenn ein Bekannter, den ich vielleicht vor 5 Kilo das letzte Mal gesehen habe, mich dann sieht und sagt, Junge, du hast aber dich schwer verändert, das ist ja, also in Island gibt es ja, etwas südlich von Reykjavik gibt es ja noch den Kleifarvatn, den großen See. Und der ist mal, ich glaube, das war im Jahr 2008, da ist der von heute auf morgen, aber damals hat sich der Wasserstand um mehrere Meter verringert. Also da muss irgendwo bei einem Erdbeben ist wohl eine Spalte aufgerissen, und der See hat sich da quasi in diese Spalte verzogen.
Das ist richtig.
Das kann, glaube ich, manchmal ganz schnell gehen. Manchmal dauert es aber.
Manche Prozesse, wie das Auseinanderdriften der Kontinente, ist langsam, 2 Zentimeter im Jahr. Da sehen wir in ein paar Jahren noch nicht allzu viel. Aber die schnellen Prozesse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, das kann von heute auf morgen die Landschaft umgestalten. Sicherlich richtig. Dieser See, der Kleifarvatn, ist in der Tat sehr, sehr spannend. Also aufgrund von tektonischen Prozessen im Untergrund hat er einen schwankenden Wasserpegel. Und wie du schon sagtest, der kann auch mal um mehrere Meter abgelassen werden durch irgendwie Abfluss, unterirdischen Abfluss durch irgendeine Spalte. Und da gibt es einen ganz interessanten Krimi von Arnaldur Indridason, der genau dort spielt. Und die Anfangsszene ist, dass der Wasserspiegel des Sees mal wieder um 5 Meter niedriger ist als sonst, und so niedrig war er schon Jahrzehnte nicht mehr, und dort findet man ein Skelett, ein menschliches, wo ein russisches Dechiffriergerät per Handschellen ans Handgelenk gebunden ist, und so beginnt dieser Krimi, und den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Kältezone heißt der auf Deutsch, auf Isländisch heißt der Kleifarvatn, so wie der See. Ein toller Krimi und auch ganz, ganz viel deutsche Geschichte eingebaut mit deutsch-deutscher Teilung, DDR und so weiter, und eine ganz tolle Spionage-Agentengeschichte. Also das so als Tipp am Rande außerhalb der Geologie. Arnaldur Indridason.
Sehr spannend. Kann ich auch, also beim Tauchen sind wir auch immer an diesem Skelett vorbeigeschwommen. Aber es ist tatsächlich so, dass man beim Tauchen dort auch sehr schön sehen kann, wie sich diese vulkanische Aktivität auch innerhalb von wenigen Tagen immer mal wieder verändert. Also man hat an einem Tag, ist es wie im Sektglas, also man sieht teilweise kaum was, weil so viele Blubberblasen um einen herum aufsteigen. Und einen Monat später taucht man genau dieselbe Ecke ab und da ist quasi gar nichts. Und man muss den Kunden dann erklären, naja, also, oder ein Video zeigen und sagen, guck mal, so sah das hier vor einer Woche aus. Es ist
ja, ja die Natur ist kein aktives, Uhrwerk und kennt keine Konstanz, kennt nur ständige Veränderungen. Also das ist halt einfach natürlich, ist normal.
Genau. Sehr, sehr spannend. Ich fand das ganze Gespräch so spannend, dass ich jetzt noch Stunden weitermachen könnte, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, aber vielleicht haben wir dem einen oder anderen ein bisschen Geschmack gemacht und vielleicht denkt der ein oder sehr andere, gerne, dass er vielleicht mal mit dir nach Island reisen möchte. Wie können
ja, sehr gerne natürlich.
Und was genau
wir sind ein kleines Reiseunternehmen in München, alles Geologen und bereisen unter anderem Island in Kleingruppen, das heißt maximal 8 Personen. Also die Exklusivität steht da an vorderster Stelle. Wir fahren auch nicht mit dem Bus durchs Land, sondern in der Regel mit gemieteten Geländewägen. Ist jetzt auch nicht Geologie pur, also das, was wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde besprochen haben, es ist nicht so, dass ich dann permanent wissenschaftliche Vorträge halte. Wir besuchen Island auch wegen der schönen Landschaft, wegen der Natur, wir wandern dort, wir erleben Island auf möglichst unausgetretenen Pfaden. Man erreicht uns über unsere Webpage www.vulkankultur.de. Bei Fragen einfach eine Mail schicken, anrufen in München unter unserer Nummer, findet man auf der Homepage. Island machen wir 3-4 Mal im Jahr, Sommer wie Winter, gerne die Nebensaison, aber eben auch Süditalien oder eben die Azoren, das sind so unsere Reisegebiete.
Genau, vielleicht nochmal zum also zur Information, der Link zur Homepage, der wird dann auch nochmal in den sogenannten Shownotes, also unter dem Podcast auf der Homepage, verlinkt sein. Aber Vulkankultur, also nicht Kultur wie die kulturelle Kultur, sondern
ja,
Kultur.
Ja, das ist jetzt wieder das Problem, dass wir uns damals ein Wortspiel ausgedacht haben. Also Vulkankultur und hinten T-O-U-R wie die Reise. Aber unter Kultur wie die Kultur findet man uns auch. Also da wird dann einfach ein Redirect auf unsere Homepage gemacht. Einfach im Computer vulkankultur.de eingeben und dann kommt man schon zu uns. Oder mal nach Vulkanreisen googeln. Da sind wir auch relativ weit oben im Ranking.
Aha, okay. Ja, sehr gut. Und ich habe vor, ich glaube, 2 Wochen mit einer Dame einen Podcast noch aufgenommen zum
Richtig,
Thema Fotografie.
Ja, das war die Radmilla.
Und die war auch mit dir in Island. Genau, und die Radmilla hat auch nochmal quasi darauf hingewiesen, dass es auch im Jahr 2018 wieder eine Reise nach Island geben wird. Großes Thema ist dann Fotografie. Also ich fand insbesondere die Route und die ja quasi Zusammenstellung der Tour, was sie mir beschrieben hat, unheimlich schön, weil ihr so ein bisschen versucht habt, die, die Touri-Spots, so ganz böse gesagt, zu vermeiden. Und sie hat mir dann Fotos auch gezeigt und das habt ihr ganz gut hinbekommen, finde ich. Von daher, also wenn man zum Fotografieren
noch genau, also speziell möchte, diese Tour ist halt eine wirkliche Fotoreise mit der Radmilla als Profi-Fotografin, die mitreist. Wir machen da 10 Tage eine Islandreise im isländischen Herbst. Dieses Jahr war es im Oktober, nächstes Jahr 2018 wird es im September sein. Wir bereisen die Südroute, also den südlichen Bereich Islands. Das ist natürlich der touristisch vollste Ecke Islands, aber auch natürlich mit den tollsten und verschiedensten Landschaften. Und wir versuchen, wie du schon gesagt hast, natürlich neben den Highlights, also ein Geysir lassen wir natürlich nicht aus, aber da sind natürlich auch viele andere Reisebusse. Aber neben diesen Highlights versuchen wir eben eine Hochlandroute zu nehmen, wo wir dann im September mehr oder weniger alleine unterwegs sind. eben auch abseits dieser touristischen Pfade zu bewegen, mit der Radmilla, mit der Fotografin zusammen eben ja, Motive finden, Bildkomposition, wie sind Bilder aufgebaut, goldener Schnitt, bla bla bla, Vordergrund, Hintergrund, verschiedene Helligkeiten, HDR-Aufnahmen. Das sind alles so Themen, die auf dieser Reise angeschnitten werden. Da sind ambitionierte Halbprofis genauso willkommen wie totale Anfänger. Ich bin selber ein Hobbyfotograf, aber sicherlich nicht im professionellen oder semiprofessionellen Bereich. Und ich muss sagen, die 10 Tage mit der Radmilla waren Wahnsinn. Also ich habe immer gemeint, davor habe ich tolle Fotos gemacht. Ich finde, die sind davor ganz okay und mittlerweile mache ich wirklich bessere Fotos. Also man lernt was auf der Reise und man erlebt Island in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Wildheit mit unterschiedlichem Wetter. Und eben unter Anleitung einer professionellen Fotografin, einer Fotokünstlerin und mit mir einem Geologen. Also das ist schon eine ganz eigenartige und coole Mischung, wie ich finde.
Ja, also mir hat es auf jeden Fall große Lust gemacht. Ich überlege auch tatsächlich noch, ob ich diese Reise buchen soll. Vielleicht der ein oder andere Zuhörer ja auch. Ich fand es sehr, sehr spannend und sehr, sehr kurzweilig.
Ich danke dir, Marc.
Und bedanke mich an dieser Stelle. Und wenn die Zuhörer noch Fragen haben, dann am besten in die Kommentare oder bei Facebook oder auf jedem anderen Kanal, auf dem ihr mich oder uns kontaktieren wollt.
Prima. Und jetzt haben wir fast eine Stunde vollgekriegt. Wahnsinn.
Genau. Dann.
Ich hoffe, die Zuhörer sind dran geblieben.
Genau, perfekt.
Ich denke alles schon, Gute an dich, vielen Dank und Grüße nach Hamburg.
Dann vielen Dank nochmal und alles Gute.
Ciao.
Tschüss.